aus Galater, Kapitel 6, Vers 14. Von mir sei es ferne, mich zu brüsten, so heißt das Wort eigentlich nach dem Urtext, mich zu rühmen, aber es ist noch etwas mehr als rühmen. Es ist ein freimütiges, frohes Brüsten, wie die kleinen Buben, wenn sie sich brüsten. Oh, ich habe einen Bruder, der hat schon lange Hosen an. Oder mein Vater, der hat ein Motorrad. Oh, sagt der andere, das ist gar nichts. Meiner, der hat ein Auto. Oh, sagt ein Dritter. Und meiner, der ist Flieger. Ja, und da brüsten sich die Buben und rühmen sich. Und so etwas, nur auf höherer Ebene, auf der geistlichen Ebene, hat auch Paulus hier bezeugt. Ich brüste mich. Ich freue mich, ich rühme mich, ich bin ganz stolz und glücklich. Wissen, es sei mir ferne, mich zu brüsten als nur, und nun muss ich euch eine kleine Enttäuschung bereiten, indem ich wörtlich übersetze, als nur in dem Kreuze unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das heißt nicht als nur des Kreuzes. Man hat oft Leuten gesagt, die das ganze volle Evangelium verkündigten, ja, was ihr da macht, ist ganz falsch. Ihr müsst nur das Kreuz verkündigen. Paulus hat gesagt, ich will mich rühmen nur des Kreuzes. Ist gar nicht wahr, das steht gar nicht da. Ich stehe da in Postauro, in dem Kreuz. Paulus rühmt sich ja großer Dinge. Er rühmt sich zum Beispiel der Drangsale, die er erduldet. Der Leidende über ihn kommen, der Herrlichkeit, die auf ihn wartet, der Vollmacht, die ihm von Gott gegeben ist, er rühmt sich dieser Dinge. Er brüstet sich in einem heiligen, frohlockenden Ruhm vor Gott. Aber er rühmt sich nicht als einer, der da über alles verfügt, sondern als in dem Kreuze, als einer, der mit Christus gekreuzigt ist, der gar nicht weiteres will, als ganz nahe bei ihm sein, wie wir eben hörten, und alle seine Kräfte empfangen. Und in diesen Christuskräften, da rühmt er sich vieler Dinge. Ich habe mich mal dran gemacht, zu sehen, wie viele Dinge er sich rühmt. Sieben Dinge. Er rühmt sich über sieben Dinge. Aber in dem Kreuz, wer sich mit Christus der Welt und der Sünde kreuzigen lässt, wer sich an ihn binden, in ihn pflanzen, mit ihm eins machen lässt durch den Heiligen Geist, der darf auch diesen heiligen Ruhm, diese göttliche Vollmacht, diese himmlische Freude in sich tragen. Und zwar in dem Kreuze stehend wird uns alles geschenkt und erschlossen. Das Kreuz ist das Fundament. Und wenn wir das verlassen, sind wir verlorene Leute. Wenn nicht mehr unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, sondern frech wird, anmaßend wird, sich selber rühmt, glaubt aus eigenen Quellen schöpfen und leben zu können, sind wir verlorene Leute, meine Brüder und Schwestern. Aber solange wir an ihm hangen, an ihm kleben, wie es in einem Lied heißt, bewusst in ihm bleiben, da dürfen wir große und gewaltige Dinge empfangen und erleben. So groß, dass kein Menschenohr sie zu hören würdig ist. Kein Menschenmund sie auszusprechen vermag. Wie sie nie in eines Menschenherz gekommen ist, wird Gott uns offenbaren, mitteilen, darreichen, uns damit bevollmächtigen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wenn wir in dem Kreuze gekreuzigt bleiben. Das ist das Geheimnis. Und nun wollen wir sehen, was uns in diesem Kreuze alles gegeben ist. Wozu starb Christus? Wozu war das Kreuz nötig? Und darauf will ich euch 8 Antworten geben in dieser Abendstunde. Erste Antwort. Christus starb, um den Fluch des Gesetzes zu lösen. Galater 3, Vers 13 steht nämlich geschrieben, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Der Fluch hätte jeder von uns verdient, du nicht. Aber er traf uns nicht, weil Christus ihn auf sich genommen hat. Er wurde ein Fluch, damit wir nicht dem Fluch verfallen. Das wären wir alle längst zugrunde gegangen, unter dem Fluch, der auf der Schöpfung liegt. Das ist der erste Grund, warum Jesus starb, um den Fluch des Gesetzes zu lösen. Nun gibt es verschiedene Gesetze. Von den vielen Gesetzen, unter deren Fluch wir stehen, will ich nur einigen nennen. Zunächst vielleicht ein paar äußere Gesetze. Da ist zum Beispiel der Fluch der Schwerkraft. Dass wir immer nach dem Mittelpunkt, nach unten gezogen werden. Der Mittelpunkt der Erde. Das ist ein Fluch. Die schönsten Träume, die ein Mensch haben kann. In Wien gibt es einen Professor an der Universität, der beschäftigt sich nur mit dem Traumleben der Menschen. Wenn ich Zeit hätte, ich habe ja oft in Wien schon evangelisiert, aber wenn ich wieder mal hinkomme, da will ich ein paar Vorlesungen von dem hören. Ja. Das Schönste, was es gibt im Menschenleben, ist der Traum, und zwar der Flugtraum, wenn ein Mensch fliegt. Wenn ein Mensch sich von der Erde erhebt und all den Dreck und all die Schwerkraften, all den Jammern, all die Not und all die Sünde und Schuld und das Elend unter sich lässt und hinaufgehoben wird in ein Licht, in eine Freude, die sein Herz erregen beginnt, liegt in unaussprechlichem Staunen. Das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Das lehrt ein weltlicher Professor. Ja, und so ist die Schwerkraft ein Fluch. Obwohl dieser Fluch der Schwerkraft zeitweise von Gott aufgehoben ist. Jesus geht über das Meer. Oder ihr habt alle schon Geschichten gelesen, Berichte der Zeitung. Vom 5. Stockwerk ist ein Kind runtergefallen auf einen gepflasterten Hof. Und stand auf und lachte und ist ihm nichts geschehen. Ihr habt solche Berichte gelesen. Ich habe früher gemeint, das wären Märchen, aber die sind wirklich passiert. Dann und wann lässt Gott seine Engelsdienste an Kindern oder an Heiligen so wunderbar wahr werden, dass das Gesetz der Schwerkraft aufgehoben ist. Bei der Himmelfahrt Jesu und bei deiner und meiner Entrückung ist dieses Gesetz aufgehoben. Der bekannte Naturwissenschaftler, der Professor Dr. Hans Rohrbach von der Universität Mainz, macht ja viel von sich reden in Deutschland. Ich war kürzlich mit ihm zusammen. Und dann sagte er, wenn der Herr Jesus mit der größten Geschwindigkeit, die die Wissenschaft kennt, das ist die Lichtgeschwindigkeit, 100.000 Kilometer in einer Sekunde, 300.000 Kilometer in einer Sekunde, wenn der Herr mit dieser Geschwindigkeit in den Himmel gefahren wäre, dann wäre er jetzt noch nicht dort am Thron Gottes. Da sagte ich, aber Herr Professor, es steht doch geschrieben, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät. Ja, sagt der Bruder Heller, ist richtig. Ich sage ja, das ist die schnellste Geschwindigkeit, die die sogenannte Wissenschaft kennt. 300.000 Kilometer in der Sekunde. Aber die Geschwindigkeiten bei Gott, die sind doch viel, viel größer. Dann, da kommt ein Staunen über uns. Mit der Geschwindigkeit ist der Herr in den Himmel gefahren. Er hat sich gesetzt. Und wir werden einmal bei unserer Entrückung mit derselben Geschwindigkeit ans andere goldene Ufer hineinversetzt werden, wo ewige Freude herrscht. Brüder, freuen wir uns darauf. Freuen wir uns darauf. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Das ist ein Fluch. Dass alles, was runterfällt, kaputt geht. Dass alles, was schwerer ist als die Luft, die es verdrängt, nach dem Erdmittelpunkt gezogen wird. Oder meinetwegen das Gesetz der Adhäsion und das Gesetz der Kohäsion und das Gesetz von Hitze und Kälte und so weiter. Aber mehr als diese äußeren physikalischen Gesetze sind zwei Gesetze, die schrecklich sind. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz lautet: Alle Menschen müssen sündigen. Du musst sündigen. Das heißt, du musst Pest sündigen. Denn in dem Augenblick, wo du Christus als den für dich zum Fluch geworden ergreifst, wo du dein Leben in seinem Leben wirkst, sein Herz an sein Herz legst, in dem Augenblick wo er dich segnet und seine durchgrabene Hand auf dein Haupt legt, dann ist durch seinen Segen jeder Fluch gelöst. Jeder Segen löst einen Fluch. So oft du einem Kindlein die Hand auflegst und sagst, Gott segne dich im Glauben, ist in diesem Kind irgendein Fluch der Erbmasse gelöst. Ich habe Wunder erlebt, ich könnte jetzt anfangen zu schildern, Erlebnisse, Erfahrungen, wie durch das eine Wort, God bless you, Gott segne dich, was dadurch bewirkt wurde, besonders bei Negern. Durch dieses eine Wort könnt ihr euch wunderbare Begegnungen erzählen. Oder Dieu vous bénisse. Erlebnisse, die eklatant sind. Dio wie benedische. Dio wie benedische. Gott segne sie. Ein Fluch wird gelöst durch einen Segen. Und jeder Segen löst einen Fluch. Und wenn du ein Mensch bist, der gesegnet ist, dann segnest du anderen und löst dadurch Flüche, Fluch in dieser Welt und bist ein Mitarbeiter Gottes in einer Weise, wie es keine Statistik nachprüft, wie es kein Bericht mit Fotografien, wenn 10.000 die Hände erheben, rufen Halleluja und werden geknipst und gefilmt und so weiter. Das ist alles Larifari gegenüber, wenn du einen einsamen, weinenden, gebeugten, zerbrochenen Sünder, ein Kindlein, wenn du dem die Hände auflegst und sagst, im Namen Jesu, ich segne dich. Wer dir segnet, der ist gesegnet. Und jeder Segen löst einen Fluch. Und so sind wir erlöst vom Fluch, damit wir als Segnende andere lösen. Wer gesegnet ist, beweist das damit, dass er andere segnet. Wer wird denn in der Bibel gesegnet? Jesus sagte, lass die Kindlein zu mir kommen. Und dann hat er sie nicht getauft, sondern gesegnet. Segnet, die euch fluchen. Wenn einer dir flucht, Böses wünscht, und du segnest den, hast du ihn besiegt. Hast du ihn besiegt, hast du eine heilige Gottesvollmacht über ihn. Und indem du segnest, wirst du selbst reichlich gesättigt. Warum sind denn die Frommen so ausgebrannt, so leer, so tot, so kalt, haben keine Freude am Bibellesen, haben keine Freude am Gebet, haben keine Frucht in ihrem Dienst und sind wie Ausgebrannte gerade. Warum denn? Weil sie nicht das Wort beachten. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt. Du bekommst eine göttliche Sättigung, indem du segnest. Aber ich kann so lange nicht bei jedem Punkt bleiben. Ich würde euch hier 8 Antworten geben. Der zweite Antwort. Wozu starb Christus? Er starb, um uns mit Gott zu versöhnen. Zu versöhnen. Genauer, nach einer Kolosser Stelle. Ich will nicht die Stellen alle nennen. Die habt ihr alle in eurer Bibel. Um uns mit Gott auszusöhnen. Aussöhnung ist mehr als Versöhnung. Wie Auferstehung mehr ist als Auferstehung. Meine Freunde, ich weiß, dass da zwei verschiedene griechische Vorschriften stehen, bei meinem Ex und beim anderen Apostel, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Wir wollen ja hier keine Wissenschaft treiben, sondern Zeugnis, Lebenszeugnis geben für jedes Herz, mit Gott zu versöhnen. Mit Gott kann man nicht versöhnt werden durch frommes Tun und durch frommes Leisten und durch Bußgänge und durch Flagellantentum, das heißt, indem man sich selber peitscht und so weiter. Die Versöhnung ist vollbracht. Nichts kannst du tun zur Erlösung, zur Versöhnung. Sie ist ja vollbracht. Sie ist fein. Wo sollst du nur leben und glauben, um ewig gerettet zu sein? Wenn nur eine Seele hier sein sollte, die noch nicht bis zum Schwören es weiß, ich bin versöhnt, ich gehöre meinem Gott, die Schuld ist beseitigt, die Sünde ist weggetan. Das heißt, nun Jesu Christi, bin ich lieber ein neuer, froher Mensch geworden und habe seine Kräfte und Segnungen und Seligkeiten empfangen und bekomme noch viel, viel mehr, als ich mir jetzt überhaupt vorzustellen vermag. Wer das nun nicht weiß, der darf heute Abend in dieser Stunde, während ich noch diesen Satz rede, ehe ich ihn beendigt habe, darf er jetzt im Glauben das ergreifen und erfassen. und auf sagen, Herr, wenn das so ist, da will ich das Letzte, was ich noch festgehalten habe, an geheimer Sünde und Schuld, an geheimer Befleckung, an geheimem Unrecht, an heimlicher Schande, bin bereit, jetzt das Letzte, um Jesu Willen loszulassen, reinzugeben, wegzuwerfen, um ganz des Herrn zu gehören. Tu's jetzt, der Heilige Geist sagt genau, was ich meine. Der weiß genau, was ich meine. Und du weißt es auch. Bitte, lass dein Letztes los. Liefere den letzten Geheimschlüssel zu dem Tresor deines Herzens, wo noch irgendwas verschlossen ist, an Bosheit, an heimlicher Sünde und Schande, an Neid und Streit und Unversöhnlichkeit, Selbstsucht, Hochmut. Gib den Schlüssel her und gib dich selbst dem Herrn und du wirst Wunder der Gnade erleben. Ihr Gottes Kinder, ist das wahr, was ich eben sage?
Ja.
Weisheit dem Herrn, es ist wahr. Jawohl. Also noch einmal die zweite Antwort. Christus starb, um diese Versöhnung, die wir mit keinen Mitteln selber bewirken können. Wir können machen, was wir wollen. Wir können unsere Schuld, die auf uns liegt, nicht brechen. Wir können die Sünden uns nicht vergeben. Und das Gesetz der Sünde können wir nicht unmöglich machen. Das können wir nicht. Das hat Gott getan am Kreuz auf Golgatha, in seinem Sohn. Und deshalb werde eins mit dem Sohn. Leg dein Haupt, dein weinendes Angesicht an sein Herz und gib dich ihm zu eigen, indem du alles andere loslässt. Und du wirst Wunder der Gnade erleben. Das ist die zweite Antwort. Dritte Antwort. Christus starb. Und jetzt sage ich etwas, das passt euch gar nicht. Das habe ich auch kaum verkraften können in meinen ersten Glaubenswochen und Monaten. Christus starb, höre, damit auch wir im Glauben mit ihm sterben. Ehe wir mit ihm leben können, ehe wir mit ihm triumphieren werden, ehe wir mit ihm das All ererben werden, ehe wir inthronisiert werden in unsere umfassenden, wunderbaren Ewigkeitsaufgaben, die den ganzen Kosmos umschließen, dann müssen wir jetzt mit ihm sterben. Und in demselben Maß, Bruder und Schwester, wie wir jetzt um Christi willen Sterbenswege gehen, mit ihm sterben, eins geworden mit ihm, das mit heißt hier im Griechischen Sünd, nicht Meta, es gibt verschiedene Worte. Und das Sünd, das heißt innerlich ganz eins geworden mit ihm. Ganz eins, er mit uns und wir mit ihm. Und da können wir mit ihm sterben. Dann ist es uns eine Ehre, um seines Namens willen geschmäht zu werden. Um seines Namens willen Nachteile zu haben. Oder wie wir vorhin hörten von unserem teuren Bruder Kloß, um seines Namens willen verleumdet und beschimpft zu werden. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre, die nicht jedem widerfährt. Es gibt ja Fromme, die wollen es mit niemandem verderben. Die wollen überall lieb Kind sein. Und wollen überall gelobt werden. Da und da und da und da. Denen gilt das Wort, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Wer aller Welt Freund sein will, der ist Gottes Feind. Das geht nicht. Wir müssen ganz allein ihm gehören, auf seiner Seite stehen. Und treu das verwalten, was er uns anvertraut hat. An äußeren und inneren Kräften und Segnungen, an Beziehungen, an Möglichkeiten, an Begabungen, an Naturanlagen. Das gehört ihm. Dein Gedächtnis und deine Fantasie und deine Naturgaben, deine Zeit, deine Kraft, dein Geld gehört nicht dir. Glaub das ja nicht. Das gehört ihm. Du bist, hast es nur zu Lehen empfangen. Und wirst mal diesen Leib und dein Leben ihm wieder hinlegen. Und Rechenschaft geben, was du mit deiner Zeit, mit deiner Liebe, mit deinen Gaben, mit deinen Naturanlagen, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Beziehungen, was du damit gemacht hast. Dafür haben wir alle einmal Rechenschaft zu geben. Über jedes unnütze Wort haben wir Rechenschaft zu geben. Was eine ernste Sache. Deshalb ist das Dritte, wir sind da und Christus starb, damit wir mit ihm sterben. Davon lesen wir in Römer 6, Vers 8 und 9. Ich will euch das Wort wenigstens nennen. Da heißt es, wenn wir mit Christo gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Sterben mit ihm. Was heißt mit Christus sterben? Was heißt mit Christus gekreuzigt sein? Mitgekreuzigt haben wir vorhin gelesen. Was heißt denn das? Ich will euch 6 Antworten geben. 1. Antwort. Oder 5. Ja, 5 finde ich zu weit gehen. Mit ihm gekreuzigt sein heißt, zu allen Wegen Gottes Dank sagen. Auch zu den Demütigungswegen. Auch zu den Wegen, auf denen wir blamiert werden und zerbrochen werden. Wir brauchen alle unsere Zerbruchswege, unsere Demütigungswege. Ich habe gestern Abend mit einem Freund darüber gesprochen, Dr. Luban von Konstanz, ein begnadeter Diener des Herrn, der eine ganz hohe, gewaltige Stellung hatte. Er hat einen Ministerposten in Rom angeboten, in Bonn angeboten bekommen. Er hat ihn abgeschlagen, Ministerposten, Dr. Luban, und sagt, nein, ich will dem Herrn dienen, nicht der Welt. Und wir besprachen so ein paar gemeinsame Erlebnisse. Ich diene jedes Jahr eine Woche bei ihm. Und da sprachen wir auch von einem gemeinsamen Zelldienst, wo wir angefangen wurden, wo wir angegriffen wurden und bestimmt gedemütigt. Sagt er, ja, Adolf, das haben wir eben gebraucht. Das war notwendig. Preis dem Herrn dafür. Für unsere Demütigung, für unsere Bankrotte. Loben und danken. Das ist ein Geheimnis. Verzicht auf alle Anwendung von Macht und Gewalt. Bei uns ist die Tendenz, die Neigung, der Wunsch, dass wir unsere Gewalt und Macht, ob das die Gewalt des Wortes oder der Intelligenz ist oder der Beziehungen oder der geistigen Überlegenheit, dass wir die in die Waagschale werfen und den anderen da niederknüppeln, das liegt in uns hochmütigen, elenden Tropfen. Und darauf zu verzichten, das heißt sterben. Sterben heißt verzichte auf die Möglichkeit, dich selbst tadellos darzustellen und den anderen zusammenzuschlagen. Verzichte darauf! Sei der Unterlegene! Schweig wie ein Lamm! Mach wie Jesus! Lass dich kreuzigen mit ihm! Stirb! Die Herrlichkeit Gottes kann man nur ersterben und erleiden und erlieben, aber nicht hineinsteigern in machtvolle, begeisterte, Ausbrüchen unserer natürlichen Substanz. Das ist das Zweite, Verzicht auf Macht und Gewalt. Das Dritte, bete für deine Feinde. Die meisten beten gegen ihre Feinde. Die sagen, oh Herr, also ich will ja nichts machen, aber dem gibst du mal, dem zeigst du einmal. Die beten gegen ihre Feinde. Wir beten für unsere Feinde. Das ist was ganz anderes. Bete für deine Feinde und segne sie. Und in deinem größten Leid und Schmerz, dann denke daran, es gibt andere, die sind in noch größerem Leid und Schmerz. Die machen noch viel mehr durch als du und ich. Ich habe eine liebe, gläubige Frau gehabt, die war 25 Jahre schizophren, geisteskrank. Liebe, gläubige Frau, aber stark erblich belastet. Und ich habe vielen Schizophrenen helfen dürfen durch Handauflegung. Meiner Frau konnte ich nicht helfen, da war ich ohnmächtig. Das war auch eine Demütigung. Hat gleich gesagt, den anderen hilft er, dass sie gesund werden. Und seine eigene Frau, ich hatte keine Vollmacht. Sogar ein Bruder Geier hatte keine Vollmacht, mein Mitarbeiter und Freund. Meine Freunde, noch einmal, im größten Schmerz und Leid für andere da sein. So wie Jesus am Kreuz mit den unerhörten Schmerzen da war für den Schächer, der neben ihm hing. Und dem versichert hat, dass er ins Paradies eingeht und seine Mutter, die weinend da unten stand. Und dem Johannes, dem er die Mutter übergab, er war für andere da in seinen tiefsten Schmerzen. Und wenn du einmal von tiefen Schmerzen, von Schwermut und Angst befallen bist, dann sei mal für andere da. Es gibt viele Leute, denen geht es noch tausendmal schlimmer als dir. Glauben mal das. Und das heißt dann sterben mit Jesus. Und das ist ein fröhliches Sterben. Ich war mal irgendwo in Deutschland bei einem befreundeten, lieben Bruder, einem Pfarrer. Der sagte, jawohl, bei uns wird gestorben, aber bei uns wird fröhlich gestorben. Es gibt ja christliche Heime, da wird immer nur gesterbt, aber so finster. Nein, nein, bei uns wird fröhlich gestorben. Ja, meine Freunde, wer das gelernt hat, das wird unser letzter Punkt sein, wenn wir fragen, wozu starb Christus, um der vor ihm liegenden Freude willen. Aber das ist die 8. Antwort. Ich bin ja erst bei der 3. Mit Christus sterben. Mit Christus sterben heißt eben hindurchschauen bis zum Ziel. Aber davon will ich nachher sprechen. 4. Antwort. Wozu starb Christus? Er starb, damit wir uns nach Römer 6, Vers 10 und 11 der Sünde für tot halten. Hör einmal zu. Die Sünde stirbt nicht. Die ist immer da. Die ist auch, solange du diesen Leib der Sünde des Todes hast, immer in dir. Wenn auch latent, wenn auch gebunden, wenn sie auch nicht wirken darf. Aber sie ist da. Die Möglichkeit der Sünde ist immer da. Die Wirklichkeit der Sünde ist immer in dir. Aber die Notwendigkeit der Sünde ist gebrochen durch das Kreuz Christi. Wir können sündigen. Aber wir müssen nicht mehr sündigen. Denn Christus ist stärker als unser Herz. Die Macht der Gnade und der Liebe Gottes, des Geistes des Lebens, ist stärker als die Macht der Sünde, die in dir wohnt und in mir wohnt. Und so lange da ist, als wir noch in diesem Leibe sind. Wenn einer sagt, ich habe seit 28 Jahren nicht gesündigt, der irrt sich. Gott korrigiert solche Leute meistens, indem sie 3 Tage drauf im Dreck liegen. Die Sünde ist immer da. Die Sünde stirbt nicht. Aber du und ich, wir dürfen der Sünde sterben. Wir dürfen sagen, Herr, ich bin ja allem gestorben. Ich bin ja mit dir gestorben. Unser Same, höre, unser Lebenssame wurde von Gott in Christus hineingegossen. Alle Samen des Lebens wurden aus Gott in Christus hineingegossen. Deshalb schreibt Paulus den Korinthern, aus Gott seid ihr in Christo. Und nun hat Christus alle Lebenssamen in sich gehabt. Als er beschnitten wurde, wurden wir mit ihm beschnitten. Das steht im Kolosserbrief. Jawohl. Soll mal einer sagen, wir haben nichts mit Beschneidung zu tun. Das ist frommes Geschwätz. Im Kolosserbrief steht, als er beschnitten wurde. Stellt euch so vor. Da ist eine Frau, die trägt ein Kindlein unter dem Herzen. Sag mal im 3., 4., 5. Monat. Und diese Frau kommt in ein Auto, wird überfahren. Und der Arzt sagt, ei, ich fürchte, die stirbt. Wenn die Frau stirbt, da stirbt auch das Leben, das Kindlein in ihr. Und mit ihr. Die Frau tot und Kind. Wenn aber die Frau gerettet wird durch Gottes Gnade und die Kunst der Ärzte, dann ist nicht nur die Frau gerettet, sondern auch dieses Kind. Und so wie das Kind im Mutterleib, sind wir in Christo. Und was der Frau passiert, das wirkt sich auch auf das Kind. Vor mir saßen Frauen bitterlich weinend und sagen, mein Sohn, der hat gestohlen, der sitzt im Gefängnis. Und dann hat sie sich gesagt, der Lump, der schlechte Kerl, der soll mir nicht mehr ins Haus kommen. Ich sage, da bin ich dran schuld, sagt sie. Als ich den unter dem Herzen trug, habe ich teilgenommen an einem Kurs, wie man sich Hausschuhe anfertigt. Für Hausfrauen, ach das war 1897 war das, ja, für Hausfrauen und dann habe ich Leder gestohlen. Und nun ist mein Kind, das ist damals schon unter dem Herzen durch, ein Dieb geworden. Bin ich dran schuld. Sie hat eine tiefe Erkenntnis, war eine gebildete Frau. Der Mensch wird gezeugt 10 Jahre vor seiner Geburt. Ihr werdet sagen, Bruder Heller, was ist das für dummes Zeug? 9 Monate vor seiner Geburt wird er gezeugt. Nein, 10 Jahre. Alles, was ein Mann, eine Frau 10 Jahre vor ihrer Geburt gedacht, empfunden, getan haben, Zigaretten sie geraucht, Alkohol gesoffen, Sünde verübt haben, Zaubereisünden getrieben, Duerei, Ehebruch, Diebstahl, all das wirkt sich an dem Kind aus. 10 Jahre, ich weiß das von Medizinern, von akademisch gebildeten Medizinern. Meine Freunde, da erschrickt man ja zu Tode. Und wenn wir nicht Jesus denken, der auf diesen Fluch läuft, dass die Kinder keine Verbrecher werden müssen, weil wir Lumpen waren. Wenn ich das nicht wüsste, ich wollte nicht mehr leben. Aber so darf es verkündigen, die frohe Botschaft. Größer als die Sünde, größer als der Teufel, größer als das Böse, größer als dein Herz, als deine Vergangenheit, deine Schuld und Schande und Nacht und dein Grauen. Größer ist unser Herr Jesus. Hoch Gott in Ewigkeit, seine Erlösung durch Tod und Auferstehung ist größer. Und jeder Segen löst einen Fluch. Und aller Segen löst alle Flüche. Meine lieben Freunde, das ist was Wunderbares. Und jetzt können wir uns der Sünde für tot halten. 5. Jesus sagt, damit wir das Leben und Sterben, oder umgekehrt, das Sterben und Leben Jesu an uns offenbaren. bitte. Das ist so ungeheuer, dass ich euch das vorlesen muss. In 2. Korinther 4, Vers 10. 2. Korinther 4, 10. Wo geschrieben steht. Alle Zeit das Sterben Jesu, nun als im Urtext, im Leibe umhertragen, auf das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werden. Wir haben so viele Lebenskräfte, Lichtkräfte, Energien, die bis hinein ins sterbliche Fleisch uns gesund und jung und froh machen. Vor 9 Jahren haben 4 Ärzte gesagt, 102 Gläubige, der Heller, der wird in 3 Wochen tot sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. 4 Ärzte. Nach Elektrokardiogrammen, 4 Elektrokardiogrammen und so weiter. Und ich habe gemerkt, es war aus. Ich hatte einen schweren, schwersten Herzinfarkt. Vorher hatte ich schon ein paar Jahre vorher, da hatte ich einen Autounfall, dass der Arzt sagte, den da, fahren wir gleich ins Leichenhaus, Leichenhalle. Der kommt nicht mehr zu sich. Der ist ja jetzt schon am Verbluten. Da bin ich auf eine Weise errettet worden. In diesen beiden Fällen, wenn ich die erzähle, werden die, die mich nicht kennen, die werden das nicht glauben, werden sagen, das glauben wir nicht. Werdet ihr sagen. Und deshalb erzähle ich es gar nicht. Nur dann und wann mal, im kleineren Kreise. Meine Freunde, die Kraft Christi in Kreuzenauferstehung ist eine unerhörte Dynamik, ist eine Energia, ist eine langsam wirkende und eine explosive Kraft, die sich auswirkt bis hinein in das sterbliche Fleisch. Ja. War damals ausgeblutet. Als solche Krebsmassen, schwersten Sarkom herausgeschnitten wurden, weg von meinen Lungen, aber gar nicht herausgeschnitten werden konnten und ich auch am Verbluten war. Da dachte ich, ist aus. Und die sagten auch, ist aus, der Mann kann nicht mehr leben. Eine Ärztin sagte, meine Instrumente lügen nicht. Dieser Mann ist klinisch und medizinisch gesehen tot, er ist eine Leiche, dieser Heller ist eine Leiche. Dann sagten die Schwestern, aber Frau Doktor, er ist doch lebendig. Ja, der ist wohl nach außen hin noch lebendig, aber der ist klinisch gesehen eine Leiche. Meine medizinischen Instrumente lügen nicht. Das war vor 9 Jahren. Haltet ihr mich für eine Leiche? Ich werde in wenigen Monaten vollendig mein 70. Lebensjahr und habe eine Kraft, eine Freude in meinem Herzen. Ich könnte wirklich rufen mit Schiller, seinem Slummen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Vater, Brüder, über dem Sternenfeld muss ein guter Vater wohnen. Meine Freunde, ich sage euch, wir tragen das Leben Christi so weit in uns und das strömt so weit durch uns auf andere, im Wort und Werk in allem Wesen. Soweit, als wir mit Christo bereit sind zu sterben. Nur wer bereit ist zu sterben, zu schweigen, das Maul zu halten, sich demütigen zu lassen, dass man auf ihm rumtritt, dass man Kübel voll Dreck, voll Kot und Urin über ihn ausgießt und er stille hält und segnet ihn. Wer das tut, dem fließen ungeahnte Lebenskräfte zu, die ihn jetzt schon auf Erden in diesem wachen elenden Fleisch der Sünden des Todes erneuern mit der Kraft des lebendigen Vaters. Glaubt ihr das? Bitte glaubt es! Das hat keinen Wert, mache ich meine Bibel zu und gehe wieder heim, wenn ihr es nicht glaubt. Ihr Gläubigen. Gibt es auch Gläubige, die nicht glauben? Habt ihr eine Ahnung? Ich will euch einen Fall erzählen. In einer Kirche war ein Bultmann-Anhänger, der sagte zu Ostern, der Osterpredigt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das Bekenntnis der Urgemeinde. Und die Leute sagten, ach, was haben wir einen frommen Pfarrer? Und dann sagte er hinterher, ja, ich glaube das ja nicht. Aber die Urgemeinde, ja, hat das geglaubt. Wir haben halt 2000 Jahre lang Märchen geglaubt. Eine Tatsache. Das hat der Dr. Luban erzählt. Da habe ich ihn gefragt, Erich, hast du Beweise dafür? Er sagte, natürlich habe ich Beweise. Da habe ich so ganz andere Sachen erzählt. Wir haben in einer großen Versammlung gesagt, der Antichrist der Selbsterlösung, der Ich-Sucht, die sich selbst durchsetzend, der Christusleugnung, der ist schon in seinen Vorläufern da. Und einer dieser Vorläufer des Antichristen, das ist ja der Hitler, ja, der Mussolini, ja, der Stalin. Das sind aber harmlose Vorläufer, aber ein gefährlicherer Vorläufer ist, also durch Festens fall darunter, Dr. Albert Schweitzer. Das ist ein gefährlicherer Vorläufer. Der Christusleugner. Ich habe ihn gehört, Orgel spielen, persönlich. Ich war berauscht von seiner Kunst. Ich kenne die Vergottung und Verhimmelung dieses Mannes. Ich weiß aber noch viel mehr. Ich habe hinter den Vorhang schauen dürfen. Und er sagte, sie hätten mir fast die Augen ausgekratzt. Die Frommen. Ja, der ist so fromm, der geht in den Urwald und opfert alles und so weiter. Gott beurteilt nicht einen Menschen nach dem, was er tut oder nicht tut, sondern nach dem, wie seine innerste Herzensstellung zu dem gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Christus ist. Und den lehnt Dr. Albert Schweitzer ab. Und ist deshalb ein viel gefährlicherer Typ des kommenden Antichristen als Hitler und der Mussolini und der Stalin und der Khrushchev. Das sind nur harmlose Gestalten. Meine Freunde, wir müssen biblisch sehen lernen. Ja, da kann man rufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, war das Bekenntnis der Gemeinde. Ist ein Bekenntnis, aber eher wir Gebildeten unter uns. Wir glauben ja diesen Salat nicht, aber so das große Volk, die dummen Menschen, denen müssen wir das geben, obwohl das ja lauter Märchen sind. Das ist die Schule von Bultmann. Und einer seiner Lehrer, von dem Bultmann seine Weisheit verzapft hat und bezogen hat, ich habe den Namen gewusst, der sagte vor seinen Studenten, wenn ich zum Herrn Jesus beten wollte, das wäre gerade so, als wollte ich zu meiner verstorbenen Großmutter beten. Das wäre Unsinn und Blödsinn. Und die Studenten haben fast ausnahmslos Beifall getrampelt und waren begeistert für diese Gotteslästerung. Meine Freunde, so weit sind wir. Was ich rede die Wahrheit, ich lüge nicht. Ich habe Dr. Luban gefragt, hast du Beweise dafür, was du von Schweitzer sagst? Jawohl. Ich habe gefragt, ein Professor, einen gläubigen Professor, hast du Beweise, mit dem du befreundet bist, hast du Beweise, wofür Dr. Schweitzer sein, Dr. Theolen sein, Dr. mitbekommen hat, er viele Doktortitel. Denn Dr. Med hat er bekommen, weil er nachgewiesen hat, dass Jesus schizophren war, geistesgestört und blöd. Und den Dr. Theol hat er bekommen, weil er nachgewiesen hat, dass Jesus überhaupt nicht gelebt hat. Und das nennt man Wissenschaft. Und dafür gibt man Doktortitel. Erst sagt er, der ist verrückt, und dann sagt er, der hat überhaupt nicht gelebt. Der kann auch nicht verrückt sein, wenn er nicht gelebt hat. Das sieht ein Kind von 10 Jahren ein. Brüder und Schwestern, wir leben in einer turbulenten Zeit. Nicht nur, was die Zeitungen melden, jetzt die ungeheuren Gefahren. Die Niederlage, die Deutschland jetzt erlebt hat, die göttliche Niederlage, dass es sich entzieht von Israel und paktiert mit seinen Feinden, mit Kairo, mit Nasser. Das ist etwas Böses. Denn unser Wirtschaftswunder verlangen wir der danken wir der Tatsache, dass es Adenauer gelungen ist, prozentual Israel die höchsten Zuschüsse zu geben. Das ist die Ursache unseres Wirtschaftswunders. Dass du heute da sitzen, kannst dich satt essen und hast ein Dach über dem Kopf und wirst nicht gequält und verfolgt und kannst essen und trinken mehr als nötig ist. Das verdanken wir dieser Tatsache. Und jetzt, gestern, haben wir umgekehrt gemacht. Ich will nicht sagen, gegen Erhard und so weiter und Schröder. Fällt mir gar nicht ein. Ich habe zwar Gottes zu verkündigen. Und die sollen die Welt regieren. So. Sechstens. Und jetzt wird es interessant und packend. Wozu starb Christus? Damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern ihn, der für uns gestorben und auferstanden ist. Dazu starb er. Wer sich nur selbst lebt und dient, meine Ehre, mein Wohlergehen, meine Gemütlichkeit, meine Bequemlichkeit, meine Wohnungsfrage, meine Ansprüche, ich brauche auch eine größere elektrische Waschmaschine, ich brauche auch, meine Nachbarn, die haben sich jetzt einen feineren Wagen gekauft, einen feinen Opel, Kapitän, jetzt brauchen wir mindestens einen Mercedes. Mit dem alten Volkswagen, das müssen Sie sich ja schämen. Mit unserem geschossenen Volkswagen da, wenn die einen Kapitän haben. Das ist heute die Stimmung bis hinein in die Arbeiterschaft. Und daran gehen wir zugrunde. Und wir Gläubige dürfen uns da nicht anstecken lassen. Wir leben nicht für uns selbst. Ich lebe für den, der für mich starb. Wie glücklich ist mein Leben dann? Ich lebe für den, der auferstand. Mein Heiland und mein Gott. Darauf kommt es an. Und ich frage dich nicht, willst du dich bekehren? Natürlich sagst du ja. Und wenn wir jetzt ein schönes Lied spielen lassen, oh komm zu mir, oh komm zu mir, und ein ganz gefühlvolles Lied, und ich sage, kommt heraus, kommt und kniet hier nieder. Ach, das habe ich früher auch gemacht. Ich habe Nachversammlungen gehabt bis zu 1200 Leute. Ja. Mache ich heute nicht mehr. Lieber zwei Echte als 1200 Halbe. Das ist die göttliche Mathematik. Die menschliche Mathematik sagt 600 halbe, das sind 300 ganze. Ja, das ist die menschliche Mathematik. Aber in der göttlichen Mathematik sind 10.000 halbe noch nicht ein ganzer. Jawohl, Freunde, das müssen wir lernen. Wir leben nicht mehr uns selbst. Ob wir sterben oder leben, wir sind es Herrn. Und wir sterben täglich. Aber indem wir sterben, ziehen wir für unseren Auferstehungskörper Lebens- und Herrlichkeitskräfte an, indem wir schweigen, wo wir im Recht sind und geschmäht werden, und schweigen, und sagen, Herr, segne ihn, und nicht das Leben boxen. Da gewinnt unser Körper Lebenskräfte, die sich erst in der Auferstehung entwickeln. Dann werden manche Leute in die Sterne so rein,